Paul am Puls. Dialoge zur Transformation der Wirtschaft. Professor Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse.
Wirtschaftliche Transformationsprozesse bedeuten auch Umbrüche für die Personalpolitik von Unternehmen. Mit Professor Dr. Walter Jochmann, langjähriger Managing Director und Partner bei Kienbaum, habe ich über den Schub für und die Grenzen des Remote Work gesprochen.
Nur 60% der Jobs sind Homeoffice-fähig. Wir reden über 40%, die sind funktional an Präsenz gebunden. Im Supermarkt kannst du nicht die Kasse von zu Hause aus fahren. Du kannst auch keine Busse fahren lassen. Und das sind gar nicht so wenige Jobs. Das heißt, da reden wir eher über so eine Challenge, keine Zweiklassengesellschaft wieder entstehen zu lassen. Die schöne, feine, ob sie denn immer so fein ist, in engen Wohnungen, Homeoffice-Welt. Es ist ja doch keine Mobile-Welt. Ich kann nicht aus dem Ausland raus steuergesetzlich für deutsche Unternehmen locker arbeiten und Beachkultur pflegen, sondern wenn, dann reden wir schon, auch wenn es arbeitsrechtlich oder betriebsverfassungsrechtlich nicht das Homeoffice sein soll. Wir reden über das persönliche Heim, die Wohnung als Arbeitsplatz. Das heißt, wir rechnen damit, dass die Unternehmen etwa 20-30% Büroraum sparen. Alle, die es sich leisten können und infrastrukturell dazu in der Lage sind, bauen ihre Büros um in Erlebniswelten, wollen das Büro zu einem inspirierenden und flexiblen Arbeits- und Projektfeld machen, von einer Einzel- oder Mehrfach- oder Großraumbürostruktur. Das heißt, wir werden eine deutliche Veränderung der Arbeitswelt, der Büronutzungswelt erleben, mit Entspannung von Reisezeiten, mit Entspannung des öffentlichen Nahverkehrs und der Staus, also auch mit Themen, die auf Nachhaltigkeit einzahlen.
Seines Erachtens werden wir für die schöne neue Arbeitswelt einen Preis zahlen müssen.
Das Feuer der Unterschiedlichkeit und der Ideen entfaltet sich, wenn man gemeinsam in einem Raum sitzt oder in einer Projektfläche. Das ist der Kaspar Rohrstedt, also ich will sie alle wiedersehen. Es gibt Unternehmen, die arbeiten nur remote. Die haben nie in Büros gearbeitet. Die machen nur Meetings für Beziehungspflege. Und ansonsten sind das komplett remote designed und die entwickeln auch sehr gute Plattformen. Trotzdem glaube ich, dass Kreativität und Nutzung von Vielfalt Präsenzformate bevorzugt. Übrigens zahlen wir einen zweiten Preis, dieser psychologische Kontrakt, Bindung, Sinn, Onboarding, Beziehungskapital, das alles entsteht nicht digital.
Aus der Beratung renommierter Unternehmen kennt er das Ringen um eine höhere Bedeutung des HR-Bereichs, den Nachholbedarf beim Personalcontrolling und das forcierte Streben nach Bindung und Gesundheit der Mitarbeiter als strategisches Ziel. In Bezug auf die Antriebskräfte von Berufseinsteigern warnt er indes vor modernistischem Denken.
Wir haben vielleicht eine etwas stärkere Ausformulierung der Attraktionsfaktoren gegenüber den Hygienefaktoren. Aber nach wie vor wollen Menschen Karriere machen, wenn auch Karriere vielleicht nicht mehr machtorientiert, aber durchaus mal einfluss- und verantwortungsorientiert ist. Also ich glaube, dass da teilweise auch ein bisschen modernistisch argumentiert wird. Ich brauche heute genauso, auch in agilen Organisationen, brauche ich attraktive Bindungsmodelle, die zu einem wachsenden Gehalt auch führen, vielleicht mehr Atmungsfähigkeit. Die wollen wir ja alle haben, nicht up or out und mit der Dauer wächst dein Gehalt und dann ist egal, was du leistest. Also der Traum ist ja eher eine atmungsfähige und flexible Ballonkarriere oder Ballonlaufbahn, die eben Arbeitsphasen und auch dann privat geprägte Phasen aus irgendwelchen Gründen besser integrieren lässt. Also ich glaube schon, dass die Zukunft den flexiblen Arbeitsmodellen gehört, aber dass wir nach wie vor auch die Motive der Leute nach mehr Verantwortung, mehr Expertise, mehr Exzellenz von Führungskräften lernen, auch die Führungsrollen werden nicht alle verschwinden, haben werden.
Ja, lieber Herr Kollege Jochmann, herzlich willkommen bei Paul am Puls. Wir sprechen ja in unserem Podcast über wirtschaftliche Transformationsprozesse und diese sind auch immer mit dem Personal- und Organisationsthema eng verwoben. Sie selbst haben, wenn wir da mal starten wollen, bezüglich der Pandemie auf ein, ich zitiere das mal, nie dagewesenes Momentum für die Personalabteilungen, das bahnbrechende Veränderungen auslösen wird, hingewiesen. Als Ihnen klar wurde, wir haben so eine Pandemie, wie es doch sie noch niemals gab, wie hoch ging da Ihr Puls?
Gut, ich komme ja aus der Beraterszene. Der Puls war schon sehr hoch, weil in 4 Wochen alle Geschäfte zusammengebrochen sind. Jetzt eben nicht nur auf der Klientenseite, sondern auch bei uns. Und sich niemand vorstellen konnte, Beratungsprozesse, remote oder digitale Instrumente alleine zu fahren. Aber natürlich auch der Puls geht natürlich hoch, wenn wir an die Folgeschäden für die Menschen und die Industrien nachdenken. Und wir machen ja die Erfahrung, dass nach 18 Monaten noch längst nicht irgendwie eine klare Sicht nach vorne zu erkennen ist, aber wohl erkennbar ist, dass wir eine V-Kurve, zumindest in der wirtschaftlichen Entwicklung haben, und die ist ja auch wichtig für die Arbeitsplätze, dass in vielen Geschäftsmodellen wieder klarer Wind unter den Segeln ist. Ich habe gelesen, dass der Auftragsbestand der deutschen Produktionsunternehmen vor Krisen- oder vor Pandemiestart im Augenblick ist. Also der Puls war schon hoch, er hat sich im Augenblick etwas erniedrigt, aber wir haben trotzdem natürlich extreme Aufmerksamkeit. Und der Punkt, ja, das Momentum für die Personalabteilungen, die ich ja seit vielen Jahren berate, um sie in Anführungsstrichen in ihrem Wertschöpfungsbeitrag zu steigern und an den Tisch des Top-Managements zu bringen, wenn sie denn nicht da sind. Das Momentum ergibt sich natürlich sehr klar aus dem Thema Take-Care, Gesundheitssicherheit, ein Element, was es vorher so überhaupt nicht gab. Aber zum Zweiten, dass wir natürlich durch Corona einen extremen Schub der Digitalisierung haben.
Welche wesentliche Veränderungen in der Personalpolitik über das, was Sie gerade kurz skizziert haben, hinaus zeichnen sich ab?
Viele Unternehmen und Führungskräfte agieren ja remote, sonst wären sie jetzt mindestens 12 Monate nicht geschäftsfähig gewesen. Für den Personalbereich zeichnen sich mehrere Dinge ab. Zum einen, Personalbereiche haben eine hohe Remote-Passung. Das heißt, wir sind funktional in den Jobrollen der Personalabteilung nicht an Präsenz gebunden. Das ist zum Beispiel bei Produktivkräften oder Menschen in Services ist das anders. Also man kann Personalarbeit sehr flexibel gestalten. Das Learning ist zum Beispiel, ich kann heute aus Deutschland raus komplett internationale Personalarbeit machen. Ich kann in den USA als Businesspartnerin und Businesspartner Führungskräfte beraten und begleiten. Das Zweite ist, dass das komplette Learning-Geschäft digital gegangen ist. Ich weiß nicht, wer in den letzten 12 Monaten noch Workshops und Trainings gemacht hat. Wir haben eine ganz spannende, wir haben mehrere Untersuchungen im Jahr auch mit unserem Institut. Eine ist zum Beispiel, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Trainings nicht vermissen. Sie suchen Mentoring, sie suchen Coaching, sie suchen individuelle Lernformate, aber sie suchen nicht unbedingt das Seminarhotel im Sauerland oder am Tegernsee. Also die Lernlandschaft, der Lernprozess hat sich komplett gedreht. Und zum Dritten haben wir natürlich einen extremen Push für die Digitalisierung von Personalprozessen. Und zwar jetzt nicht nur paperless, sondern im Grunde genommen auch mit digitalem Erlebnischarakter. Also die Multitiermodelle mit Cloud-Lösungen haben in ihrer Investitionsbestrebung noch zugenommen. Es sind sehr viele. Im DAX, den können wir sehr gut sehen, oder die Top 100 Unternehmen sind im Augenblick mindestens ein Drittel in hochinvestiven Projekten zum Upgrading ihrer Serviceprozesse in einer dann auch Remote-Form. Da muss niemand mehr in Anführungsstriche in ein Personalbüro gehen.
Kann man denn pauschal sagen, wie hoch der Anteil von Remote-Work in Zukunft sein wird? Was zeichnet sich dort ab? Nicht nur jetzt für die Personalabteilungen, sondern insgesamt in den Unternehmen, die Sie auf dem Radar haben.
Prinzipiell gibt es immer, die Grundformel ist 40-60 oder 60-40. Also eine Aussage ist, Die Menschen wollen mehrheitlich nicht komplett zurück ins Büro, sondern wir haben eine Dominanz bei aller Komplexität der Modelle, auch arbeitsrechtlich, Arbeitszeitgesetzgebung, Homeoffice oder Mobile Work Regelungen, Entschädigungen. Man könnte grob sagen, 2,5 bis 3,5 Tage im Unternehmen. Das ist die eine Antwort. Die zweite Antwort ist, nur 60% der Jobs sind Homeoffice-fähig. Wir reden über 40%, die sind funktional an Präsenz gebunden. Im Supermarkt kannst du nicht die Kasse von zu Hause aus fahren. Du kannst auch keine Busse fahren lassen. Und das sind gar nicht so wenige Jobs. Das heißt, da reden wir eher über so eine Challenge, keine Zweiklassengesellschaft wieder entstehen zu lassen. Die schöne, feine, ob sie denn immer so fein ist, in engen Wohnungen, Homeoffice-Welt. Es ist ja doch keine Mobile-Welt. Ich kann nicht aus dem Ausland raus steuergesetzlich für deutsche Unternehmen locker arbeiten und Beachkultur pflegen, sondern wenn, dann reden wir schon, auch wenn es arbeitsrechtlich oder betriebsverfassungsrechtlich nicht das Homeoffice sein soll. Aber wir reden über das persönliche Heim, die Wohnung als Arbeitsplatz. Das heißt, wir rechnen damit, dass die Unternehmen etwa 20-30% Büroraum sparen. Alle, die es sich leisten können und infrastrukturell dazu in der Lage sind, bauen ihre Büros um in Erlebniswelten, wollen das Büro zu einem inspirierenden und flexiblen Arbeits- und Projektfeld machen, von einer Einzel- oder Mehrfach- oder Großraumbürostruktur. Das heißt, wir werden einen extremen, schon eine deutliche Veränderung der Arbeitswelt, der Büronutzungswelt erleben, mit Entspannung von Reisezeiten, mit Entspannung des öffentlichen Nahverkehrs und der Staus, also auch mit Themen, die auf Nachhaltigkeit einzahlen.
Da würde mich zwei Dinge interessieren. Das eine, sehen Sie mir nach, die Frage als Beamter, ich freue mich über meinen Schreibtisch, den ich jetzt auch schon relativ lange nutzen darf. Also mir gibt sozusagen die gewohnte Arbeitsumgebung auch was. Jetzt hört man immer mehr, es gibt kaum noch Unternehmen, in denen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren Schreibtisch haben, sondern es ist jedes Mal ein anderer. Also geht das glatt, geht das gut, verliert man da was? Das wäre mal meine erste Frage. Und die zweite schiebe ich aber gleich hinterher. Wenn das Ganze hybrider wird, wie kann man dann noch hinreichend für Kreativität sorgen? Denn wir erleben ja, dass selbst US-Tech-Firmen, die für ihre Kreativität besonders bekannt sind, viel Wert darauf legen, dass sie die Mitarbeiter eben nicht nur virtuell auf dem Schirm sehen, sondern dass man sich zusammenfindet und austauscht.
Also wir hören im Augenblick sehr stark die Stimme der größeren Unternehmen. Und in denen gibt es zu 70% die Lösung, du hast keinen eigenen Schreibtisch mehr, sondern du buchst oder dein Office hat Arbeitsflächen, du buchst deine Zeit, damit keine Überlastung passiert und du hast halt, ich weiß gar nicht, ich höre noch immer was von Rollcontainern, ich habe seit 15 Jahren kein Büro mehr in Präsenz, ich habe alles nur noch auf ein, zwei, auf Laptop und auf anderen nachgelagerten Gadgets, also auf iPod und iPad und Handy. Also ich denke mal, ob sich dieser Trend bei den kleineren und mittleren in der Härte durchsetzt, weiß ich gar nicht. Ich glaube, das ist dann sehr, sehr inhaberabhängig. Das heißt, da wird ein sehr buntes Bild wahrscheinlich entstehen. Ich könnte mir vorstellen, dass in 5 Jahren immer noch 50% der Menschen einen eigenen Schreibtisch haben. Übrigens sind das dann teilweise die Schreibtische des Unternehmens dann auch zu Hause. Meistens werden ja die Schreibtische dann auch gestellt. Was verliert man dadurch? Ich glaube, dass Leute, die gewohnt sind, sehr flexibel und mobil und in Projektformaten zu arbeiten oder als Crowdworker, gar nichts verlieren. Aber es verlieren natürlich die was, die in der klassischen Arbeitswelt groß geworden sind. Man könnte da sagen, das ist ein Generationenproblem. Gut, niemand wird warten, dass sich das in 15, 20 Jahren auflöst, sondern das ist für mich ein typischer Fall von Change. Ich glaube, das ist ein Trade-off. Und der Trade-off hat, glaube ich, sehr viele Vorteile für die flexible Variante, weil wir eben das Thema Work-Life-Balancing, Lebensphasen, gestützte Arbeitszeitintensivierung, Output-Orientierung statt Präsenzkultur fast mit einem Schlag lösen können. Das ist jetzt, vielleicht klingt jetzt vielleicht ein bisschen optimistisch. Ich sehe das in der Beratung so. Wir arbeiten heute, wir haben komplett remote gearbeitet mit Kunden, die wir nie gesehen haben in großen Transformationsprojekten. Und die IT-Tools geben es her, dass wir virtuelle Workshops machen. Trotzdem, das ist Ihr zweiter Teil der Frage, werden wir einen Preis zahlen. den kennen wir im Augenblick noch gar nicht, weil zum Teil ja auch gar keine Vergleichsmöglichkeiten da waren oder weil die schönen Meldungen, dass Produktivität sich in Remote-Stati sogar teilweise verbessert hat, weil die keinen Dauereffekt wahrscheinlich haben werden. Es gibt 2, 3 Preise. Der eine Preis ist das Feuer der Unterschiedlichkeit und der Ideen entfaltet sich, wenn man gemeinsam in einem Raum sitzt oder in einer Projektfläche. Das ist der Kaspar Rohrstedt, also ich will sie alle wiedersehen. Es gibt Unternehmen, die arbeiten nur remote. Die haben nie in Büros gearbeitet. Die machen nur Meetings für Beziehungspflege. Und ansonsten sind das komplett remote designed und die entwickeln auch sehr gute Plattformen. Trotzdem glaube ich, dass Kreativität und Nutzung von Vielfalt Präsenzformate bevorzugt. Übrigens zahlen wir einen 2. Preis, dieser psychologische Kontakt, Bindung, Sinn, Onboarding, Beziehungskapital, das alles entsteht nicht digital. Deswegen kommen im Augenblick auch die Älteren besser zurecht, die Beziehungskapital im Unternehmen gehabt haben. Die überleben auch 2 Jahre mit Teams-Sessions. Aber wer sich nie onboarden konnte, der ist quasi, man könnte sagen, ein nüchterner Angestellter, Angestellte, die sich mit Aufgaben, mit Netzwerken, mit dem Unternehmenszweck, Purpose nie so richtig identifizieren konnten. Deswegen brauchen wir erfolgskritische Phasen der Präsenz im Onboarding, in wöchentlichen oder monatlichen Meetings, in Projektformaten, in hochinnovativen und kreativen Formaten. Wir brauchen die weniger in transaktionalen, operativen Abarbeitungsformaten.
Sind das die Wege, auch auf diese Art und Weise eine Art Zusammengehörigkeitsgefühl, einen Team Spirit zu schaffen? Und welche Herausforderung ergibt sich dadurch für die Mitarbeiterführung auf Seiten der Führungskräfte?
Ja, im Augenblick, die Unternehmen, die größeren, die dann auch für Befragung zur Verfügung stehen, investieren extrem viel in eine digitale, intensive digitale Kommunikationsplattform. Mit natürlich Meeting-Formaten, mit Onboarding-Formaten, mit Learning-Formaten, mit abendlichen privaten Formaten, mit virtuellen Stand-Ups, aber vor allen Dingen dann auch das Bier zusammen, die Weinprobe zusammen. All das funktioniert, glaube ich, über ein paar Monate und ist auch absolut notwendig. Ich glaube, das wird auch bleiben, weil wir eben nie auch alle präsent haben werden. Und die Unternehmen sind ja auch sehr unterschiedlich, ob sie eine sehr langfristige Belegschaft haben oder ob Leute 2, 3, 4, 5 Jahre da sind. Je weniger wir investieren in persönliche Bindung, desto mehr werden wir zu einer virtuellen Projektplattform, in der die Leute austauschbar werden, schneller wechseln, in der sich vielleicht dann auch Arbeitsformen, die es im Augenblick im Ausland schon viel intensiver gibt als in Deutschland, also diese Vermittlungsplattformen von IT oder anderen Experten genutzt werden. Wir reden seit 30 Jahren über die McKinsey-Kernorganisation, die ist ja nie eingetreten. Außer IBM hat es mal versucht. Wir haben ja komplette Belegschaften und wahrscheinlich wird eine Folge sein, dass wir, zumindest zu 20-30% stärker in dieses intelligente und natürlich auch kostengetriebene Auslagern gehen. Deutschland ist kein wirkliches Outsourcing-Land, also im Vergleich zu anderen Standorten. Aber ich glaube, insgesamt gibt es keine voll befriedigende Frage im Augenblick, wie wir persönliche Nähe komplett ersetzen. Die ist einfach nicht komplett ersetzbar. Und beim Thema Remote Leadership, das ist ja nicht nur remote. Du musst mit einem anderen Führungsansatz arbeiten. Fehlerkultur, Vertrauenskultur, keine Präsenzkultur. Führungskräfte, die nicht wissen, was eine bestimmte Jobrolle an Output bringen soll, sind heute überfordert. Weil die Präsenzkultur, das Kontrollieren über Zeit und mal über die Schulter gucken, was machst du da? Das hört sich jetzt so altmodisch an. 30% der Führungskräfte sind im Augenblick sind lost. Weil sie Präsenzkultur, weil sie Nähe, weil sie Kontrolle, weil sie ganz intensiv mitarbeiten, brauchen. Und das geht in der Remote-Struktur nicht. Remote verknüpft sich mit 2, 3 Führungszielen, die eher auf der moderneren Seite stehen, nämlich Shared Leadership, Verantwortung abgeben, andere Rollen, Product Owner, agile Coaches, bestimmte Rollen, die Teams in ihren Arbeiten unterstützen und zwar nicht in einer Anweisungs- oder einer Kontrollrolle fordern. Remote Leadership fordert auch insgesamt einen stärker coaching-orientierten Enabling-Ansatz, neben Shared Leadership, also diese ethische Führung. Und sie kann natürlich deutlich besser arbeiten mit transformationalen Führungskräften, die auch über Sinn, über ein Jahresziel, dann über OKRs arbeiten, als über Führungskräfte, die gewohnt sind, jeden Monat machen wir ein Zielabweichungsgespräch nach guter alter transaktionaler Bonusmethodik und smart gesetzten Zielen. Also im Augenblick überleben sich einige Führungsansätze und ehrlicherweise überleben sich im Augenblick auch Führungskräfte. Denn deren Impact ist heute, muss deutlich anders gefahren werden.
Aber was heißt das quantitativ auch für die Belegschaften überhaupt, diese Transformation, von der wir sprechen? Können Sie absehen? Es geht ja nicht nur darum, dass man nicht mehr seinen eigenen Schreibtisch hat und eventuell Bürofläche spart. Man wird ja auch, man muss das, glaube ich, ganz klar sagen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einsparen. Und gibt es da Vorstellungen, welche Anteile das sind?
Ja, also Sie kennen ja die alten Osgood-Studien 2015 oder Oxford-Studien. Die ersten, es werden 20% der Arbeitsplätze wegfallen. Und manche haben gesagt, die Substituierbarkeit geht es Richtung 50. Das waren ja, sagen wir, alte, pauschale Horrorbotschaften, die dann begründet wurden, natürlich mit 5, 6 digitalen Leittechnologien, also Robotics, Blockchain, Artificial Intelligence and Data Analytics, und Augmented Reality, das alles ist bis jetzt nicht passiert. Corona hat temporär Arbeitsplätze vernichtet und einige Branchen sehr in Mitleidenschaft gestoßen. Es hat in Deutschland bis jetzt auch durch Automatisierung und Digitalisierung noch keine bedeutenden Umbauten gegeben. Aber die werden natürlich jetzt kommen. Wir haben das ausgewertet, gerade in der Studie zusammen mit Jutta Rum. Wir sind damals von so einer Hypothese ausgegangen. Wir haben Low-, Medium- und High-Skilled Workers. Wir sind von der Hypothese, also mal vereinfacht, man kann das sauber noch definieren. Wir sind davon ausgegangen, dass in der neuen Zeit die Medium Workers leiden, dass also aus einer Normalverteilung ein Schlüsselmodell wird. Also das, was nicht manuell, was nicht automatisierbar ist, ne? Werden HelloFresh-Fahrräder zukünftig als Drohnen oder führerlos gefahren werden? Irgendwann rechnet sich Automatisierung nicht mehr. Das ist also dieses berühmte nicht automatisierbare Manual, was bestehen bleibt. Das war unsere Hypothese. Und dass eben natürlich alle Jobs höhere Anforderungen haben, die Anzahl der Experten steigt, nicht die Anzahl der Führungskräfte. Und wir haben gesehen, dass diese Schlüsselhypothese für 25% unserer Geschäftsmodelle zutrifft, für 75% aber nicht. Und dass das größte Modell, wir haben 5 Archetypen der Veränderung der Belegschaften gefunden. Das meistgenutzte Modell ist die Steigungskurve, dass also leichte Modifikationen stattfinden aus einer Glockenverteilung, im Grunde genommen etwas weniger Low-Skilled, etwas weniger Medium-Skilled und High-Skilled geht nach oben. Aber High-Skilled sind im Augenblick nur 25% der Belegschaften. Also wir gehen im Augenblick von evolutionären Gesamtentwicklungen aus, die vielleicht 15, maximal 20% der Arbeitskräfte wirklich gefährden. Aber die 80% der Arbeitskräfte in Upskilling-Needs stellen, das heißt stärker mit digitalen Tools zu arbeiten, was im positiven Sinne auch eine Aufwertung, die sich auch lohntechnisch zeigen wird, mit sich bringen wird. Und dass wir im Augenblick, wir arbeiten so Schätzungen so zwischen 25% und 30% Low-Skilled Workers, da wird es ein paar Effekte geben, aber es entstehen mit wachsenden und blühenden Industrien eigentlich bislang immer mehr Arbeitsplätze, als weggefallen sind. Und auch im Servicebereich bin ich dann kein Pessimist. Also ich bin mittlerweile weg davon zu sagen, wir werden ein riesen Arbeitsmarktproblem kriegen. Wir werden sowieso 2, 3 bis 6, 7, 8 Millionen weniger Arbeitskräfte in 10, 15 Jahren haben. Das heißt, wir können froh sein, wenn wir die bei konstanter Wirtschaft und bei steigender Wirtschaftsleitung mit höherer Verdichtung und Produktivität kriegen. Also ich glaube, wir werden insgesamt zu wenig Arbeitskräfte haben. Aber es fallen bestimmte Jobs fallen schon weg. Warum man Lohn- und Gehaltsabrechner braucht oder Kreditoren und Debitoren, Sachbuchhalter, wenn automatische Bearbeitung wie Dunkelverarbeitung bei Versicherungen, diese Automatisierung wird jetzt in den nächsten 2, 4, 5 Jahren konsequent vorangetrieben.
Das heißt aber doch, dass der Bereich Personalentwicklung in den Unternehmen eigentlich boomen müsste und dass auch Ihr Geschäft als Berater sozusagen für den Personalbereich von Unternehmen durch die Decke gehen müsste.
Also Personalbereiche, bei aller unserer Meinung, wie wichtig der People-Faktor ist, sind nicht die Sahnehäubchen und Investitionsschwerpunkte der Unternehmen. In Personalbereichen arbeiten etwa 1 bis 1,5% aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Der Personalbereich kostet 1 bis 2,5% des gesamten Unternehmensaufwandes. Die IT kostet 2 bis 3-mal so viel. Finanzbereiche kosten 2-mal so viel. Das heißt, wir reden hier nicht über einen machtvollen Märchenbereich. Aber es ist sicher richtig, und wir ringen ja dafür, darum, dass zum Beispiel neben Finance und Strategieentwicklung die People-beratende Rolle eigentlich eine entscheidende ist. Und Jack Welch hat das ja auch gesagt, die Wirklichkeit ist weit weg davon, dass CEO und CHR in Deutschland das Traumpaar sind und die Unternehmen führen. Vielleicht mal mit Ausnahme VW, wo wir einen ganz starken, mächtigen Personalvorstand haben. Bei Deutschen Bahn aber auch noch eine starke Funktion. Aber ansonsten ringen Personalbereiche darum, dass sie überhaupt im Board auf Vorstands- und Geschäftsführungsebene sind. Das sind nur 50-60%. Tendenz seit Corona im DAX leicht steigend, Richtung 65-70%. Das heißt, wir haben keine mächtigen, riesigen Personalfunktionen. Das ist auch eine gute Frage, ob es die überhaupt geben sollte. Aber es ist richtig, dass die People-Themen, und zwar gesehen durch den CEO, durch die CEO-Rolle, durch die Transformations- und Digitalrollen, gepusht werden. Und natürlich, PE ist eigentlich ein alter Begriff. Wir müssten ihn aufteilen in 2 Teilbegriffe, nämlich Learning. Und es ist klar, Learning muss ein boomendes Geschäft werden. Es ist in der Vergangenheit keins gewesen. Es ist ein Luxusgeschäft. Und das ist jetzt ein betriebsnotwendiges Geschäft. Und der zweite Teil von PE ist Talentmanagement. Also Potenzialanalysen, Nachfolgepipelines für Mission Critical Functions aufbauen. Das ist eigentlich die strategische Jack Welch-Rolle. Die hat es immer gegeben. Die machen gute Unternehmen auch weiter. Die boomt aber nicht, sondern geht jetzt in die nächste Phase der Professionalisierung, stärker, agiler, dynamischer, selbstbestimmter, statt über viele ziselierte Laufbahnmodelle durch irgendwelche Strippenzieher und Konferenzen jetzt die Namen bewegen. Aber es ist absolut richtig. Insgesamt boomen die Change-Themen, die People-Themen, die Qualifizierungsthemen. Vielleicht noch nicht so, dass alle was davon merken. Die Personalbereiche kriegen im Augenblick nicht die Budgets bedingungslos über den Teller gereicht. Sondern jetzt müssen wir doch. Aber das Thema Veränderung der Belegschaft, Zukunftsfähigkeit der Belegschaft, Schulung in Zukunftskompetenzen, das ist aller Munde.
Es wundert mich, dass das noch nicht die Bedeutung hat. Wir reden doch, zumindest in Sonntagsreden, immer von der Bedeutung des Faktors Mensch. Wir reden von der Demografie. Sie haben es ja eben auch angeschnitten. Ist das eine Größenfrage? Also je größer das Unternehmen, desto mehr wird getan? Oder hängt das damit gar nicht zusammen?
Es hängt höchstens damit zusammen. Also es gibt einen gewissen Größeneffekt, wobei kleine Unternehmen viel mehr Durchschlagskraft haben. Wenn Sie bei einem Großkonzern die Personalarbeit verändern wollen, dann sitzen Sie 2, 3 Jahre da dran. Also es gibt einen bedingten Effekt. Ich glaube, der Haupteffekt ist der unternehmerischen Professionalität und des wirklichen Verständnisses. Was sind die Treiber deines Geschäftsmodells und welchen Einfluss haben darauf People-Faktoren? Sorry to say, bei Banken dominieren IT-Prozesse und intelligente Produkte. Das sind wenige Leute, die die Zukunft einer Bank ausmachen. Und der N26 ist heute schon fast so viel wert wie eine Commerzbank. Ja, und ein Fahrradhersteller wie Peloton wird mit 36 Milliarden bewertet. Das ist die Summe aller anderen Sportartikelhersteller zusammen. Also, und das sind nicht viele Menschen, die diesen Hype und diese Perspektive der intelligenten Geschäftsmodelle, was machst du mit den Daten deiner Trainierenden, die jeden Abend in einem Kurs und damit in einem Streaming-Modell in dir sind und nicht nur ein dummes Fahrrad kaufen oder ein schönes Fahrrad. Es ist häufig ein sehr, sehr spezieller Effekt. Insgesamt glaube ich, dass natürlich die Rolle von People-Kompetenzen, und da reden wir sehr stark über digitale Kompetenzen, über Geschäftsmodellkompetenzen, über Kundenkompetenzen und tiefe Expertise, dass das das Kapital vieler Unternehmen von morgen ist. Apple ist heute rein funktional aufgestellt. verzichtet auf eine hierarchische Struktur, sondern baut wie in einer Beratungsfirma eine kompetenzbasierte Struktur auf. Und ich glaube, da liegt dann die Zukunft elaborierter Geschäftsmodelle und auch die Antwort, dass People-Faktoren allerdings nicht über einen Personalbereich dann einseitig gefahren, sondern durch die weiterhin durch Führungskräfte, die enabled werden durch den Personalbereich, die den aber den steigenden People-Faktor in seiner Bedeutung ausmachen.
Neben Kompetenzen ist wichtig die Frage der Antriebskräfte. Man liest zumindest immer wieder, dass sich so die Motivation und die Antriebsfaktoren gerade bei Berufseinsteigern verändert hätten. Beobachten Sie das auch?
Ich habe ja noch Lehrtätigkeit und sehe also jedes Jahr eine kleine Studentenkohorte und ich mache mit denen übrigens auch so Self-Assessments, was die motivationalen Treiber angeht. Man könnte jetzt sagen, das ist heute ganz anders geworden, heute geht es um Sinn. Das finde ich ein bisschen pauschal. Ich finde diese Beschreibungen Gen X, Y, Z eigentlich ganz gut, aber nicht um damit Alterskohorten, sondern Menschentypologien, Kundentypologien. Wenn ich jetzt eine Absolventengruppe segmentiere, dann ist das für mich wie eine Kundengruppe. Und es gibt sicher weniger, die rein aufstiegs- und materiell motiviert sind. Das ist runtergegangen von 40% auf 20%. Das ist natürlich in Aufsteigernationen, China und so weiter, immer noch sehr viel höher. Aber zu sagen, du, die Gehaltsthemen sind völlig wurscht, die Entwicklungsmöglichkeiten sind völlig wurscht. Also der Spaß von agilen Projektorganisationen hört dann auf, wenn ich sage, das machst du 5 Jahre, und danach kommt nichts mehr. Da kommt keine andere Perspektive. Nein, da kommt das größere Projekt. Ja, dann bezahl aber bitte wie eine Unternehmensberatung und zeig mir andere Perspektiven auf, die Beratungen ja ringen. Also ich glaube, natürlich haben wir ein Stück eine Verschiebung in die Richtung More Balancing, bewusster Leben, wo zum Beispiel das hybride Arbeiten eine extreme Chance ist. Und zum Zweiten natürlich schon auch eine Verstärkung, dass nicht jeder mehr so monetär getrieben ist, dass sehr werteorientierte Unternehmen und Geschäftsmodelle einen Retention und einen Anziehungsvorteil haben. Aber machen wir uns nichts vor, wenn ich in Köln wohne und für eine kleine Wohnung 1.000 bis 2.000 Euro Miete erwarten muss, dann gehen Leute nicht strahlend in ein Unternehmen, was 3.500 Euro brutto bezahlt. Also wir haben vielleicht eine etwas stärkere Ausformulierung der Attraktionsfaktoren gegenüber den Hygienefaktoren. Aber nach wie vor wollen Menschen Karriere machen, wenn auch Karriere vielleicht nicht mehr machtorientiert, aber durchaus mal einfluss- und verantwortungsorientiert ist. Also ich glaube, dass da teilweise auch ein bisschen modernistisch argumentiert wird. Ich brauche heute genauso, auch in agilen Organisationen, brauche ich attraktive Bindungsmodelle, die zu einem wachsenden Gehalt auch führen, vielleicht mehr Atmungsfähigkeit. Die wollen wir ja alle haben, nicht up or out und mit der Dauer wächst dein Gehalt und dann ist egal, was du leistest. Also der Traum ist ja eher eine atmungsfähige und flexible Ballonkarriere oder Ballonlaufbahn, die eben Arbeitsphasen und auch dann privat geprägte Phasen aus irgendwelchen Gründen besser integrieren lässt. Also ich glaube schon, dass die Zukunft den flexiblen Arbeitsmodellen gehört, aber dass wir nach wie vor auch die Motive der Leute nach mehr Verantwortung, mehr Expertise, mehr Exzellenz, von Führungskräften lernen, auch die Führungsrollen werden nicht alle verschwinden, haben werden.
Und noch ein Schlagwort bemüht, aber es darf hier nicht fehlen. Welche Rolle spielt die Nachhaltigkeit in der Personalpolitik?
Also vor 3 Jahren gab es keine wirkliche Abdeckung des Themas Health and Safety, also Gesundheit, in den Personalstrategien. Das hat sich radikal geändert. Im Augenblick gibt es kaum ein Unternehmen, was eine Green HR Strategy hat oder in der HR-Strategie einen Green oder Sustainability Teil. Das wird sich ändern in 3 Jahren. Und meine Nachhaltigkeit auf den Personalbereich bezogen ist halt schon was anderes als auf Technologien, Green Energy, CO2-Footprint. Und da ist jetzt die Nachhaltigkeit im Personalbereich ist nicht dadurch gewährleistet, dass die Dienstwagen auf E-Mobility oder andere flexible Mobilitätskonzepte umstelle. Aber Nachhaltigkeit ist schon gegeben bei 2 bis 3 Faktoren. Das eine ist natürlich die Bindungszeit. Es gibt Unternehmen, die haben natürlich, würden vielleicht sogar eher ein bisschen mehr Bewegung sich wünschen. Aber wenn wir so mal in attraktiven Standorten die Aufstiegsunternehmen sehen, die Leute sind 3 bis 5 Jahre da. Und bei SAP, die sind stolz darauf, dass die Leute 10 Jahre da sind. Und die können wirklich auch ein ökonomisches Maß dranlegen, wie viel sie verlieren durch eine ungewollte Fluktuation, durch eine Frühfluktuation in der Unternehmensberatung auch. Wenn ich auf den Schlag 5 erfahrene Berater verliere, Beraterinnen, dann zeigt sich das in meiner Bottomline. Das heißt, Nachhaltigkeit in der Bindung von erfolgskritischen Rollen wird, ich will nicht sagen, dass da heute keiner drauf schaut, aber sie wird zu einem Dashboard werden, also zu einem Messkriterium. Und ich bin ja ein sehr großer Fan davon, Personalbereiche stärker unternehmerisch zu messen, zum Beispiel an einer Bindungsquote von erfolgskritischen Rollen oder von High- oder Medium-Performern. Low-Performer muss man jetzt nicht unbedingt binden. Also Nachhaltigkeit zeigt sie in Bindung und zweitens Nachhaltigkeit zeigt sie in Gesundheit. In Präsenz, in Leistungsfähigkeit, aber jetzt nicht nur aus der Brille des Unternehmens gedacht, sondern in lebenswertem, also Unternehmen sind heute dazu da, lebenswert zu stiften und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern positive Veränderungsimpulse für ihre gesamte Lebensqualität zu liefern. Und das heißt für mich auch Nachhaltigkeit.
Ich glaube, die Bindungsdauer, die wird schon deshalb an Bedeutung gewinnen, weil ja auch die Transparenzvorschriften, soweit sie sich abzeichnen, für den S-Bereich von ESG immer weiter ansteigen. Und alle Zahlen, die man halbwegs gut messen kann, die werden wahrscheinlich auch publiziert werden müssen. Und ich glaube, sowas wie Bindung, wie Zufriedenheit, das werden Kennziffern sein, die über alle Branchen hinweg dann auch tatsächlich transparent gemacht werden.
Es gibt heute natürlich gibt es irgendwie einen Begriff Personalcontrolling, aber es hat sich kein Messmodell. Die HR-Funktion ist komplett unmessbar. Die Headcount-Ratio im DAX variieren zwischen 1 zu 50 und 1 zu 120. Es gibt überhaupt keine normierte Aufstellung eines Personalbereiches und es gibt erst recht keine G&V, keine Bilanz, kein Erfolgsmodell. Und das wird und muss passieren, damit HR wirklich unternehmerisch ernst genommen wird und damit die wirklich entscheidenden Zahlen, die ja in Teilen teilweise in Geschäftsberichten schon da sind, also einige berichten über Mitarbeiterbefragungen, Mitarbeiterzufriedenheit, Engagement Values, dann müsste man sich aber auch gemeinsame Konzepte von Zufriedenheit oder wir reden ja nicht mehr über Zufriedenheit, sondern über intelligente Pulse-Checks mit Engagement-Theorien dahinter, dann müsste man sich daraufhin einigen. Aber ich glaube, dass die Messbarkeit der People-Dimension insgesamt auch für Aufsichtsräte, für die Öffentlichkeit, neben den regulatorischen, auch eine Attraktionsfunktion hat. Und damit ein Thema ist, was wir in den nächsten 3 bis 5 Jahren erleben werden.
Sie haben eben das Stichwort agile Organisation geprägt. Man liest es häufig, aber was heißt genau Agilität in der Organisation?
Das ist eben das Problem. Agilität, im Augenblick erleben 10%, das wissen wir aus Befragungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Deutschland, agile Strukturen oder agile Arbeitsweisen. Und im Grunde genommen gibt es 4 Formen von Agilität, die werden alle durcheinander geschmissen. Erste ist, hast du ein agiles Mindset, also im Unternehmen? Haben wir eine agile Agenda, wie das agile Manifest? Das zweite ist, haben wir agile Arbeitsmethoden? Also haben wir eine Scrum-Logik eingeführt im Unternehmen und schulen wir die auf? Das dritte ist dann, haben wir eine agile Orga? Und das ist eigentlich der hart verdrahtete Punkt. Agile Organisationsmodelle im Augenblick gibt es primär im IT-Bereich. Und ansonsten nur in 2 bis 3% der Unternehmen übergreifend. Nur sehr disruptive. Wir kennen 2, 3, 4 Finanzdienstleister, die immer genannt werden. ING DiBa und ABN AMRO. Komischerweise 2 holländische Banken. Und ansonsten kennen wir von der Commerzbank oder der Deutschen Bank, dass sie agile IT-Bereiche haben. Ne, mit Circle-Organisation, keine Führungskräfte mehr, Squad-Teams mit Chapters und Tribes. Ansonsten ist das ein Modell, was längst noch nicht irgendwo die 10% erreicht hat. Und der vierte Punkt von Agilität ist, hast du agile Rollenvorbilder? Also Leute, die in agilen Unternehmen gearbeitet haben und bei dir sind. Und ich würde jetzt sagen, Agilität hast du erst, wenn du alle 4 Dimensionen erfüllt hast. Du hast für dich ein agiles Manifest. Du definierst für dich, was Agilität heißt. für dein Geschäftsmodell, für dein Unternehmen. Zum Zweiten hast du Design Thinking, Business Model Canvas und Scrum eingeführt und geschult, und zwar relativ flächendeckend. Zum Dritten hast du dir zumindest überlegt, ich glaube, dass es Schwachsinn ist, eine Organisation komplett agil in selbstbestimmten oder in einer Projektorganisation mit Squads abzubilden. Das macht die ING lieber auch nicht. Aber 40%, alle Innovationsbereiche, alle Customer-Service-Bereiche sind in diesen agilen Strukturen, während Expertenbereiche oder Operations-Bereiche in Lean-Strukturen in festen Teams angeordnet sind. Ich glaube, dass so eine Organisation die Zukunft gehört. Und damit hängt die Frage, wie viel Agilität brauchen wir, sehr stark von der Abmischung meiner Geschäftsmodelle. Da habe ich ein Geschäftsmodell, was in Zukunft extrem under pressure ist, wie die gesamte Finanzindustrie oder wie eine reine Projektorientierung, wie in der Unternehmensberatung, in der IT. Da wirst du deutlich stärker, und das ist ja nur ein Schritt von einer Projektorganisation in eine agile Organisation zu gehen, arbeiten müssen. Und wie viel hast du vom Kerngeschäft, wo du Filialleitungen hast, wo du gegebene Strukturen hast, ja, wo du Handwerkerteams hast, wo es einfach gar nicht zum Geschäftsmodell passt, zu sagen, da machen wir jetzt ein Tripad mal hin oder ein Shutdown.
Aber suchen die Unternehmen, die Sie beraten, dies auch sehr stark? Oder gibt es Branchen, gibt es Geschäftsmodelle, die noch gar nicht auf dem Trip sind sozusagen?
Seit 5 Jahren singen wir das hohe Lied auf agile Transformation. Das ist erstmal auch richtig. Wenn wir denn dann für jedes Geschäftsmodell oder für jedes Unternehmen mit seinen unterschiedlichen Geschäftsmodellen definieren, was heißt für dich agile Transformation? Und das sind eben diese 4 Ebenen, die ich gerade angesprochen habe. Ohne agile Leute kannst du noch so viel Agilität predigen, wie du willst. Wenn du keine agilen Flaggenträger hast, die du aus agilen Unternehmen holst, eher dann Grown-ups, Startups, dann wird das ein langes Unterfangen haben. Es hat eine unheimliche Learning-Komponente mit dem Upskilling der Menschen in agilen Methoden. Aber dann hat es natürlich auch was damit zu tun, mach ernst und nimm einige Bereiche, streiche die mittlere Führungsebene, die Teamleiterebene, baue eine Projektorganisation auf, etabliere Chapters and Tribes mit der dann nicht ganz einfachen Aufgabe, trotzdem vergleichbare Vergütungs- und Laufbahnmodelle zu haben. Das ist das, was Unternehmen wirklich treibt. Wie mischst du stabile und agile Organisationsteile ab und bildest dann trotzdem einen Führungsrahmen, einen Vergütungsrahmen, der dazu führt, dass sich nicht einige als Loser stuck in the old business, irgendwann läuft das aus, fühlen. Und das erleben wir extrem stark an Bedarf. Und da gibt es auch keine Standardlösung, sondern für eine Siemens mit den unterschiedlichen Geschäftsbereichen, für einen Geschäftsbereich dann zu definieren, ist eigentlich die HR-Organisation komplett agil, so wie IT, oder auch in agil, auch in IT haben wir stabile Strukturen, wie viel sind eigentlich in HR stabil? Und in welchen, und dann aber natürlich entscheidend in den Geschäftsfeldern, im Vertrieb, in der F&E. Agil entfaltet immer die Power da, wo du Vielfalt nutzt und wo eine Projektarbeit und eine temporäre Aufgabe, eine big challenging task dominiert. Und das zu designen und unternehmensspezifisch auszurichten, das ist, glaube ich, eines der 2, 3, 4 wichtigsten Themen, was wir im Augenblick in der Unternehmensführung haben.
Für diese Agilität ist auch Diversität wichtig. Inwiefern können Sie schon sagen, gelingt es immer besser, eben auch Mitarbeiterinnen zu gewinnen, die diesen Weg mitgehen? Oder haben wir da noch ein großes Defizit in Deutschland?
Also wir haben natürlich kein Defizit, was die Struktur der Gesamtbelegschaften angeht. Wir haben viele Branchen, in denen dominieren weibliche Mitarbeitende, Mitarbeiterinnen. Aber wir haben natürlich immer noch einen Weg zu gehen, was Diversity und Inclusion angeht. Und Sie haben die Gender Diversity jetzt angesprochen. Wir haben immer noch unzureichende Prozentsätze von Frauen in Management Boards. Im DAX etwas höher als bei den Top 100, im Mittelstand etwas mehr. Aber es sind insgesamt nicht mehr als 20%, also 10 bis 20. Einige ausgewählte Unternehmen 30, 35. Ausnahme Consumer-Unternehmen mit weiblichen Produkten, mit weiblicher Belegschaft und mit weiblichen Kundenfoki. Also in der Kosmetikindustrie haben sie eine Dominanz von weiblichen Führungskräften, aber sonst nicht. Wir haben immer noch eine große Challenge, im Talentmanagement von weiblichen Talenten sie sehr schnell und auch bevorzugt in erfolgskritische Positionen zu bringen, bis bestimmte Zielkennzahlen, um die Unternehmen ringen, 20-40% erreicht sind. Und bis wir quasi den Zwang rausnehmen können, bis das ein natürlicher Prozess ist. Im Augenblick ist es noch kein natürlicher Prozess. Die meisten weiblichen Führungskräfte sehen wir in der HR-Funktion und im Marketing. Ende.
Ich würde gerne noch eine Frage stellen zur Spitze von Unternehmen. Da gibt es ja auch so Modebewegungen. Mal wird ein Visionär gesucht, ein Charismatiker, dann eher wieder ein nüchterner, fast so Wissenschaftler-Typ. Dann geht's um empathische Kümmerer. Wer ist sozusagen der Manager an der Spitze von morgen?
Ich glaube ja, dass in den größeren Organisationen es niemals ein Manager oder eine Managerin ist, sondern ein Management-Team. Mit 2-5 Leuten, Commercial, Technik, Vertrieb. Also wir haben ja in der Regel Boards oben. Und dann zu sagen, ja, die Nummer 1 Rolle, Sprecher oder Vorsitzende, Vorsitzender, was sind das für Typologien? Entscheidend ist, dass das Team funktioniert und dass das Team unterschiedlich und diverse ist. Also eigentlich hätte ich alle ihre 3 Rollen gerne, so wie ein Startup auch verschiedene Rollen braucht in dem Team. Ein Mensch alleine wird niemals ein Unternehmen, ist halt ein kleiner Mittelständler und so weiter, durch dick und dünn führen und in die Zukunft. Und ansonsten ist es schon natürlich eher die Frage auch nach dem Geschäftsmodell, nach dem Reifegrad und nach den Finanzkennzahlen eines Unternehmens. Wenn ich ein Unternehmen in Sorge habe, ein Geschäftsmodell, was sich eruptiert oder disruptiert oder ein Unternehmen, was einfach nicht zu den Performern zählt, dann brauche ich stärker eine Bottomline-orientierte, leane, kostenorientierte Führung. Das sind Produktions- oder Operations-Managerinnen, ManagerInnen und FinanzmanagerInnen. Und wenn ich ein Unternehmen in der Wachstums- und Innovationsphase sehe, dann hätte ich natürlich gerne den Transformational Leader, den Sie als visionären Charismatiker bezeichnen, als Nummer 1. Aber als Nummer 2, 3, 4 im Board hätte ich natürlich gerne dann auch die Operations-Seite, die People-Dimension, die Transformation-Dimension abgebildet. Empathische Kümmerer sind eigentlich die am seltensten. Nüchterne Wissenschaftler funktionieren als Nummer 1 durchaus. Es gibt Beispiele, ich nenne ja keine Namen, aber sie kommen an ihre Grenzen, wenn so Shifts stattfinden, weil Nüchternheit im Grunde genommen Menschen nicht zieht. Das heißt, sie brauchen dann zum Beispiel eine starke eine starke Personalfunktion. Also es ist immer das Team, aber wenn ich mich auf einen Typus festlegen muss, sind es High-Performance-Manager in klassischen Industrien und strategic- und market-orientierte visionäre Charismatiker in den Wachstumsbranchen.
Jetzt würde ich gerne noch 3 persönliche Fragen stellen. Wenn Sie an Ihr eigenes Berufsleben denken, was waren die wichtigsten Wegmarken beziehungsweise Umbrüche in Ihrer eigenen Karriere?
Ja, ich habe ja verbringe mein Leben im Consulting. Das ist ja ein relativ für Consulting normaler Werdegang, aber nicht vergleichbar mit vielen Industrien. Was mich besonders geprägt hat, war eine Zeit im Praktikum, wo ich überhaupt das Geschäft HR Consulting kennengelernt habe, in einer normalen Studium in Bochum. Das zweite, was mich sehr geprägt hat, war die erste Führungserfahrung, die erste P&L-Verantwortung, die ich seither habe, die ein völlig anderes Momentum darstellt, als wenn Sie zum Beispiel eine Personalleitung haben. Sie haben keine P&L-Verantwortung, Sie haben keine Kunden, keine monatliche Ergebnisverantwortung. Das Dritte, was mich sehr geprägt hat, ist eine sehr bedeutende Umstrukturierung und auch Krise, aus der ich sehr viel mitgenommen und gelernt habe. Und das Vierte, ja, ist jetzt der Push aus der digitalen Transformation 2005 und Corona 2018, die ja beide in die Richtung gehen, noch agiler, konsequenter zu arbeiten. Ich habe unheimlich profitiert in der Zusammenarbeit mit Startup und Grown-up-Unternehmerinnen und Unternehmern, in der Konsequenz, in der Stringenz, Geschäftsmodelle zu entwickeln und People daraufhin auszurichten, was ja eigentlich ein sehr, sehr extrem auch unternehmerisch und performanceorientiertes Modell ist.
Was haben Sie aus Ihrem Studium, ja bei uns an der RUP, mitgenommen, was Ihnen im Berufsleben am meisten weitergeholfen hat?
Und wir nehmen aus dem Studium die die Steigbügel mit. Es ist, glaube ich, schwierig zu sagen, da gibt es einen Lerninhalt, der mir weitergeholfen hat. Mhm. Da ist eine extreme Dynamik drin. Die ist zum Beispiel, ich habe ja an der RUB-Diagnostik gemacht. Diagnostik hat mich immer begleitet. Ich beurteile jedes Jahr 40, 50 Top-Führungskräfte. Helfen mir noch die alten Methoden? Nein, aber die Sensibilisierung für die Diagnostik hat mir schon geholfen. Und in der Promotion auch die Arbeit am betriebswirtschaftlichen Lehrstuhl hat meinen Blick erweitert. Ansonsten hat mich am meisten geprägt. Als Berater siehst du jeden Monat 10 Unternehmen. Ich sehe heute fast alle Geschäftsmodelle. Und das ist für mich ein Lernfeld. Ja, und wenn ich jedes Erstgespräch, jedes Projekt, jeder Request ist gleichzeitig eine Lernebene, was passiert eigentlich in der Branche, welche Reifephasen gibt es, das prägt mich eigentlich extrem stark. Aber das Thema, ne, Lernen und einen Einstieg kriegen und Lernfähigkeit behalten, Lernheuristiken kennenlernen, das ist das, denke ich, was ein Studium uns mitgeben kann.
Ist das auch der Hinweis, den Sie geben würden, wenn Sie gefragt werden, was die Studierenden als Arbeitskräfte von morgen mit auf den Weg gegeben werden kann? Gibt es bestimmte Eigenschaften oder Fähigkeiten, die in Zukunft noch stärker gefragt sein werden als heute?
Ja, was will ich Studierenden mitgeben? Und da bin ich gar nicht sicher. Diese Hochschulen sind da, glaube ich, sehr unterschiedlich unterwegs. Das Thema Digital Entrepreneurship ist für mich eigentlich etwas, übrigens auch im Personalbereich, in jeder Funktion. Technologieaffinität, selber ein Stück programmieren, coden, und sich mit neuen Geschäftsmodellen, mit der Startup-Szene zu beschäftigen, im Studium schon. Zum Zweiten die Ausrichtung auf Märkte, People und Kunden und Marktbewegungen, wie sich verschiedene Geschäftsmodelle im Augenblick schlagen. Kollege Osterwalder hat 50, 60 Geschäftsmodelle mit digitaler Prägung aufgezeigt, sich damit zu beschäftigen. Womit verdienen Unternehmen eigentlich bei digitaler Kunden-Relationship-Plattform-Management? Womit kannst du eigentlich Geld verdienen? Also wohin verändern sich Geschäftsmodelle? Und das Dritte ist natürlich schon, die Einstiegshürde ist immer noch der Recruiting-Prozess für den ersten Job. Das heißt, sich vernünftig und überzeugend darstellen. Also natürlich hat das auch was mit Kommunikation zu tun, aber B, sich ein prägnantes Profil zu geben. Im Grunde, jeder Studierende ist auch ein eigenes Produkt dann erstmal, um zu sagen, wie ist denn eigentlich die Assets? Was ist der Wertbeitrag? Was ist meine Prägung? Die Praktika haben eine unheimliche Bedeutung. Es schneiden eigentlich Leute schlecht ab, auch in so Einstiegsprozessen, die offen sind für alles und keine eigene Richtung haben. Diese Richtung kann ja wie beim Produkt, beim Startup sich laufend ändern, aber du musst erstmal mit einer hohen Überzeugung reingehen. Das ist mein Profil, das ist das, was ich jetzt beitragen kann. Denn Unternehmen suchen Leute mit einer klaren Verankerung in Werten, aber auch in Geschäftsmodellen und Funktionalitäten. Dass sich das dann nach 2, 3 Jahren verändern kann, dann, wenn wir mehr vom Following ins Leading gehen, das ist klar. Aber ich glaube, ich muss ein Point of View entwickeln für mich.
Letzte Frage, und das ist eine Satzergänzung. Wenn ein Satz beginnen würde mit Transformation und dann käme ein Gedankenstrich, wie würden Sie ergänzen?
Transformation fängt in meiner Haltung und im Kopf an. Transformation fängt mit der eigenen Gestaltungsvision meines Umfeldes, meines Berufs und meines Lebens an. Und Transformation braucht dann Unterstützung, braucht Hebel. Transformation hat immer was mit Kompetenzentwicklung und mit Einstellungen zu tun und weniger mit Technologie und weniger mit Struktur.
Dann, lieber Jochmann, ganz herzlichen Dank, dass wir heute Ihren Puls fühlen durften. Ich habe ganz viel gelernt über den Personalbereich, eben auch in der Transformation. Bedanke mich dafür, dass Sie die Erfahrungen geteilt haben. Bin überzeugt, unseren Hörern wird es auch gefallen und wünsche Ihnen alles Gute. Herzlichen Dank.